Den Predigttext finden wir im Matthäus Evangelium, Kapitel 9. Sicher ein bekannter Text, aber er ist nun mal angegeben und ich habe mich auch nicht gescheut, ihn zu nehmen. Es geht um die Berufung des Matthäus. Aufgefallen ist mir, als ich die Evangelien verglichen habe, wird in drei Evangelien davon berichtet. Matthäus selbst schreibt darüber, Markus und Lukas. Matthäus spricht und schreibt von der Berufung des Matthäus. Markus und Lukas schreiben die Berufung des Levi. Sind aber keine unterschiedlichen Personen, es sind die gleichen. Und auch da, wo die Apostel dann aufgelistet werden, wird nicht mehr Levi genannt, sondern nur noch Matthäus. Er ist der berufene Apostel, den Jesus berufen hat. Und wenn wir die Evangelien vergleichen, dann spüren wir, dass die unterschiedlichen Wunder, die unterschiedlichen Zeichen und Reden, die Jesus getan hat, nicht immer chronologisch folgen. Aber bei der Berufung des Matthäus ist es so, dass genau davor ein Bericht steht, der in allen drei Evangelien an dieser gleichen Stelle steht. Und zwar geht es um eine Heilung, über die wir auch schon öfter mal eine Predigt gehört haben, über die Heilung eines Gelähmten, der selbst nicht zu Jesus kommen kann, der von seinen Freunden getragen wird. Und wir kennen den Bericht, dass dann die Freunde nicht hinkommen zu Jesus, weil so viele Leute da sind. Und sie steigen dann aufs Dach und lassen den Gelähmten direkt vor Jesu Füßen auf die Erde. Das ist die eine Seite. Aber das, was eben von da aus auch in die Berufung des Levi oder Matthäus hineingeht, ist eben die Aussage Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist einmal die erste Aussage und beweist auch die Macht Jesu, dass er in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Denn die Verantwortlichen, die Meister, die Lehrer in Israel sagen, was bildet der sich ein? Sünden vergeben kann allein nur Gott. Und Jesus widerspricht ihnen und sagt dann, gut, dass ihr seht, dass ich auch Sünden vergeben kann, dann mache ich den jetzt gesund. Und damit ist auch klar, dass seine Krankheit irgendwie auf eine Schuld oder Sünde zurückzuführen ist. Es ist nicht prinzipiell so, dass Krankheit Folge einer Sünde ist, aber auch oft ist es die Folge von Sünde. Und nach diesen Begebenheiten heißt es, und Jesus zog dann weiter, und im Vorbeigehen sieht er Levi oder Matthäus sitzen. Das hört sich so zufällig an, als wenn das gar nicht so geplant war. Jesus geht einfach so los und auf dem Weg, ach, da sitzt ja noch einer, den will ich mal ansprechen. Ich glaube nicht, dass man diesen Schluss ziehen kann, wenn es hier heißt, und Jesus sah ihn sitzen. Nein, Jesus ist schon ganz bewusst diesen Weg gegangen, weil er wusste, dass er den Levi oder Matthäus dort findet. Und darum ist er auch ganz bewusst auf Matthäus zugegangen und hat ihm gesagt, folge mir nach. Wer war Matthäus? Ein Zöllner. Einer, der sich den Besatzern zur Verfügung gestellt hat. Einer, der die Volksmasse verraten hat. Einer, der sich bei den anderen eingeschlichen hat. Also nein, wie kann denn Jesus nur so einen Menschen berufen? Das ist schon anstößig. Und als Jesus nach Jericho kommt, geht an all den hochgebildeten Leuten und den Interessenten, die an der Straße stehen, vorüber und sieht einen da oben im Baum. Zachäus, komm herunter. Und die Volksmenge und die Obersten. Wie kann er an uns vorbeigehen und diesen verdammten Menschen da, diesen Sünder vom Baum herunterrufen? Jesus reagiert in dem Fall nicht auf die Massen, sondern sagt zu Zachäus, ich will bei dir einkehren, ich will dein Gast sein und damit sollst du erfahren, dass ich dich genauso wertschätze, denn du bist auch ein Sohn Abrahams. Matthäus, er muss schon auch ein Oberer der Zöllner gewesen sein, denn die Zöllner haben sich das Zollrecht bei den Römern erkauft. Sie haben sich das Recht erkauft, eine Zollstelle einzurichten und dort für die Römer Geld einzutreiben. Und weil ihnen ihr Gehalt nicht genug war, war das bekannt und berüchtigt, dass sie einfach mehr verlangten, als sie hätten verlangen müssen. Ich brauche ja auch noch ein bisschen was in meiner Tasche. Und da ist es nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen übertreibe. Das ist die eine Seite. Darüber wird noch gar nicht weiter berichtet, außer dass Matthäus alles stehen und liegen lässt. Sein gekauftes Vorrecht, das er hat, lässt er liegen. Die Zollstelle lässt er einfach, vielleicht hat er sie sogar selber aufgebaut, lässt er hinter sich und folgt Jesus nach. Und er ist davon so ergriffen, dass er für Jesus ein Gastmahl macht, ein Festmahl und lädt Jesus und seine Jünger ein. Und da Matthäus sicher nicht allein an dieser Zollstelle gearbeitet hat und die anderen Menschen gesehen haben, Mensch, der Jesus kümmert sich ja auch um die, die so verachtet sind. Darum heißt es dann, dass viele Zöllner und Sünder mit ihm zu Tisch waren. Gastfreundschaft bedeutet in Israel mehr, oder Tischgemeinschaft bedeutet mehr, als nur Gastfreundschaft zu sein. Tischgemeinschaft bedeutet eine Verbindung mit den Gästen, mit denen man am Tisch sitzt. Man nimmt sich dieser Gäste oder dieser Leute, die mit am Tisch sitzen, ganz besonders an. Und das sehen natürlich jetzt auch die Oberen. Die ärgern sich. Was ist denn das für einer? Wenn das wirklich ein Prophet wäre, ein Gerechter, einer von Gott gesandt, dann könnte er sich doch nicht mit diesen Sündern einlassen. Und, das ist merkwürdig, sie sprechen nicht Jesus an. Darin sind sich alle drei Evangelisten einig. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sprechen die Jünger an. Die Frage ist, was wollen sie damit erreichen? Seht doch mal euren Meister an. Seht doch mal, was das für ein verkehrter Mensch ist. Und dem folgt ihr nach? Wisst ihr nicht, dass die Zöllner und Sünder alle verworfen und verdorben sind und verloren gehen? Und dieser Jesus hat mit denen Gemeinschaft? Überlegt doch mal, was ihr macht, wenn ihr dem nachlauft. Die versuchen mit aller Gewalt, die Jünger von Jesus wegzukriegen. Dieser Gedanke ist mir erstmals gekommen, habe ich noch nie so gesehen. Aber weil es prinzipiell heißt, sie sprachen die Jünger an, kann ich mir das gut vorstellen, dass sie versucht haben, auf die Hintertür einen Keil zwischen Jesus und seinen Jüngern zu treiben. Und Jesus bekommt das mit. Und Jesus gibt darauf eine Antwort. Die Gesunden oder die Starken, je nach Evangelium, die bedürfen keinen Arzt. Der Arzt macht auch keinen Hausbesuch bei Menschen, bei denen er weiß, dass sie gesund sind. Das wäre ja wohl ganz großer Unsinn. Und Leute, die gesund sind, wenn sie nicht gerade mal zu einer Voruntersuchung gehen, gehen auch nicht zum Doktor. Was will mir der Doktor sagen? Wenn ich mich gesund fühle, kann er mir bloß sagen, du bist gesund und dann ist der Fall erledigt. Dann brauche ich seine Hilfe nicht, dann brauche ich seine Zuwendung nicht, dann brauche ich auch das nächste Mal nicht zur Sprechstunde gehen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Der Arzt kommt weder zu den Gesunden, noch kommen die Gesunden zum Arzt. Aber die Kranken, die Schwachen, die behindert sind, die Schmerzen haben, die Fieber haben, wie auch immer, die gehen zum Arzt, weil sie vom Arzt Hilfe erwarten. Und so sagt Jesus ganz klar, ihr seid die Starken, ihr seid die Gerechten, so schätzt ihr euch jedenfalls ein, ihr überhebt euch über die anderen, ihr braucht mich nicht, ihr braucht meine Hilfe nicht. Und damit spricht Jesus auch schon ein Urteil aus, ja, wenn ihr nicht umkehrt, dann seid ihr verloren. Ihr seid in eurer Selbstgerechtigkeit verloren. Ihr bildet euch ein, ihr macht alles richtig, überhebt euch, seid stolz, seht auf die anderen herab, verurteilt sie, gebt ihnen nicht einmal das Recht, sich dem Arzt zu nähern oder dass der Arzt zu ihnen kommt. Nein, ihr macht eine Mauer und damit ist eine Grenze gezogen, die zwischen dem Retter und den Kranken oder zwischen dem Arzt und den Kranken gezogen ist. Und damit macht ihr euch schuldig und sprecht euch selbst das Urteil zu. An anderer Stelle sagt Jesus, ihr kommt nicht zu mir und die zu mir kommen wollen, die hindert ihr daran. Die Kranken, die bedürfen dem Arzt, des Arztes. Die brauchen seine Hilfe, die brauchen die Medikamente, sie brauchen den Trost, sie brauchen Zuspruch. Und er sagt, ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, sondern zu den Sündern. Damit unterstreicht er das noch einmal, dass er die Pharisäer und Schriftgelehrten als selbstgerecht einstuft und ihnen ganz klar sagt, für euch bin ich nicht gekommen. Die Gerechten, ihr seid selbstgerecht, ist alles nicht so schlimm, aber die Sünder, die bin ich gekommen zu rufen. Und seine Einladung gilt ganz besonders den Menschen, die es nötig haben, die sich wirklich als verlorene Sünder fühlen. Und dass sie sich so fühlen, das wurde ihnen ja immer wieder gesagt. Ihr seid Sünder. Ihr könnt nicht an Gottes Reich teilhaben. Ihr seid die unterste Stufe. Das wurde ihnen ja immer wieder vorgehalten von den Gerechten. Aber ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Und das ist so schön, dieses kleine Kärtchen im Schaukasten bei uns. Habt ihr schon mal gesehen, was da draufsteht? Sünder sind willkommen. Die, die wissen, dass sie vor Gott nicht bestehen können, die sind gerufen, um die gute Botschaft zu hören. Jesus sagt, ich bin für die Sünder gekommen. Ich will ihnen Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung erweisen. Ich will sie retten in ein ewiges Leben. Auch das hören wir, wenn wir Leute einladen. Ich denke mal, nicht nur ich, sondern wird euch auch so gehen. Brauche ich nicht. Habe ich nicht. Lasst mich damit in Ruhe. Ich bin selber gut genug und der liebe Gott muss mit mir schon zufrieden sein. Nein, für die ist Jesus nicht gekommen, obwohl auch die die Möglichkeit haben zur Umkehr. Aber hier sagt Jesus ganz klar, für die Selbstgerechten bin ich nicht gekommen. Für die, die meine Hilfe haben wollen, die meine Hilfe brauchen, für die bin ich da. Und das ist eben die gute Nachricht, die wir haben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir, wenn wir den Ruf hören, wie Matthäus ihn gehört hat, folge mir nach. Da hat Jesus noch nicht von seinen Sünden gesprochen, noch nicht von seiner Erlösung gesprochen, noch nicht von irgendwelchen negativen Dingen, sondern einfach, folge mir nach. Aber Matthäus wusste, dass er diesem Menschen vertrauen kann. Er hat ja in Jesus erstmal nur den Menschen gesehen. Er kann dem Menschen vertrauen, der sich um ihn kümmert, der ihn einlädt, der ihn nicht behandelt wie den letzten Dreck, sondern der ihn annimmt, der sagt, komm in meine Gemeinschaft, ich brauche dich, du bist nötig in meiner Gemeinschaft. Und so wird auch Matthäus zu einem Apostel, den Jesus gebrauchen kann in seinem Dienst. Und Jesus sagt dann zu den Schriftgelehrten, geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Geht aber hin und bedenkt, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit. Das ist schon so ein Problem für die damaligen Menschen, die Pharisäer, Schriftgelehrten und die, die sich als gute Israeliten und Juden gefühlt haben, ist das ein Problem. Barmherzigkeit. Ja, mit unsersgleichen, da können wir schon mal ein Auge zudrücken, da können wir schon mal auch über einen Fehler hinwegsehen. Das nehmen wir nicht so genau. Da können wir schon mal barmherzig sein. Aber Barmherzigkeit mit denen, die sollen wir nicht verurteilen. Da sollen wir noch gnädig sein und sie in Liebe aufnehmen, mit ihnen umgehen. Nee, das ist zu viel verlangt. Und genau das, was Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, ich will Barmherzigkeit, sagt er auch uns. Sagt er mir, und ich denke mal, das kann sich auch an jeder anziehen, denn ich denke mal, jeder Mensch, auch unter uns, kennt auch Menschen, mit denen er nicht barmherzig umgehen möchte. Weil seine Art mir auf den Keks geht. Wie kommt der mir bloß immer wieder vor? Da kannst du freundlich sein, und der geht an dir vorbei. Da kannst du dich um ihn bemühen und der lässt dich einfach abblitzen. Wie soll ich da noch barmherzig sein? Wenn der mich so in die Ecke schiebt, wenn der mir so begegnet, na, wenn er es nicht anders haben will, wenn er es nicht anders verdient, na, dann lass ihn doch. Und ganz schnell muss ich es mir jedenfalls sagen, bin ich dazu geneigt, naja, wenn er nicht will, dann lass doch. Barmherzigkeit ist wirklich, dass wir mit dem Erbarmen haben, dass wir uns seiner erbarmen und uns nicht über ihn erheben. Und das ist das, was Gott möchte. Das sagt er schon im Alten Testament durch seine Propheten. Nicht Opfer, nicht das Blut von Stieren und Lämmern und was es alles für Opfertiere gab. Gott braucht auch nicht den Zehnten, den ihr geben sollt. Gott braucht nichts von euch. Er hat alles. Alles ist seine. Und ihr braucht euch nicht einzubilden, dass eure Opfer vor Gott wohlgefällig sind, wenn sie in Unbarmherzigkeit geschehen, wenn sie in Überheblichkeit geschehen, wenn sie damit rechnen, ach, guck mal, was ich gegeben habe, oh, der könnte aber ein bisschen mehr geben. Nein, daran hat Gott kein Gefallen. Ich habe in einem Blatt gelesen, gerade zu dem Thema, was habe ich alles geopfert? Ich habe meine Freizeit geopfert, den Dienst der Gemeinde. Ich habe mein Geld geopfert, um alles gut einzurichten, dass die Gemeinde keine Not hat. Ich habe meine Gesundheit geopfert, weil ich über meine Kräfte gearbeitet habe. Und ich habe so viel Zeit geopfert und das geopfert und das geopfert. Wenn ich das in dieser Weise tue, wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten getan haben, dann zählt das vor Gott nichts. Gott hat Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Obwohl, wenn ich recht entschieden bin und in der rechten Nachfolge stehe, dann sagt es uns auch sein Wort, dass der Glaube eben auch die Werke wirkt. Aber es kann nicht sein, dass wir meinen, die Werke sind wichtiger als der Glaube. Es kann nicht sein, dass wir uns mit unseren Werken die Seligkeit erkaufen wollen, indem wir uns über andere erheben und uns selbst rechtfertigen. Jesus sagt es uns, Barmherzigkeit ist besser als Opfer. Und Jesus Christus selbst hat diese Barmherzigkeit geübt. Anstelle dieser Matthäusberufung und ganz besonders in seiner Barmherzigkeit, als er sich für uns dahin gegeben hat. Das war ein Opfer, nicht um sich selbst zu rechtfertigen, sondern um Sünder zu rechtfertigen. Nicht um sich damit den Namen zu machen, den er nicht brauchte, denn Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Aber uns Menschen zu Gotteskindern zu machen, uns Menschen einen Namen zu geben, einen Namen, der im Buch des Lebens steht, dazu ist Jesus gekommen. Darin hat er seine Barmherzigkeit mir und uns und der ganzen Welt gegenüber erwiesen. Wir sind darauf angewiesen, ich auch, dass wir von dieser Barmherzigkeit, von dieser Vergebung, von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus leben, heute und jeden Tag neu. Und dazu segne uns der Herr. Amen.